Ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Sünder sei. Gottlob, rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Ihr Lieben, mit diesem Gedicht von Eugen Roth steigen wir ein in die Predigt und als kleinen Gegensatz zu diesem Gedicht lese ich den Predigttext. Der steht in Lukas 18. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, das können sich die meisten von euch denken, dass das jetzt natürlich kommt. Lukas 18, ab Vers 9. Jesus sagte zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie diese anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Liebe Gemeinde, viele von uns haben das Gleichnis oft gehört. Trotzdem wollen wir uns das heute nochmal angucken. Wenn wir dieses Gleichnis verstehen wollen, dann müssen wir zuallererst versuchen zu verstehen, wie die damaligen Zuhörer Jesu, der das Gleichnis erzählt hat, das wohl gehört haben. Wir sehen in dem Pharisäer einen hochmütigen Oberheuchler. Das Bild ist klar. Der Zöllner ist für uns das Paradebeispiel für einen demütigen Sünder. Ganz klar. Für die Zeitgenossen Jesu war das aber etwas anders. Und das möchte ich euch gerne mal am Anfang schildern. Die Pharisäer sind zur Zeit Jesu Männer mit ganz normalen Berufen. Handwerker, Bauern, Kaufleute. Es sind aufrechte Leute, tüchtig, ehrlich, rechtschaffen, verlässlich. Sie zahlen pünktlich ihre Steuern, sie arbeiten fleißig. Jede Gesellschaft braucht solche Leute. Pharisäer sind dazu noch fromme Menschen. Sie nehmen ihren Glauben sehr, sehr ernst. Sie halten die Feiertage und versuchen, alles daran zu setzen, gottesfürchtig zu leben. Im Fasten und Almosen geben sind sie ein richtiges Vorbild. Gefordert ist zum Beispiel Fasten einmal jährlich am Versöhnungstag. Aber viele von ihnen fasten mindestens zweimal, und zwar nicht jährlich, sondern wöchentlich. Sie spenden mehr als den üblichen Zehnten ihres Einkommens an die Armen. Pharisäer zur Zeit Jesu denken sehr viel über den Willen Gottes nach. Wie sieht der Wille Gottes für ihr Leben aus? Im Beruf, in Familie und im Gemeinwesen. Und ihrer Ansicht nach genügt es nicht, dass es da irgendwo einen Tempel gibt und dass es Priester gibt, die da so ihren Dienst tun. Für sie kommt es darauf an, dass jeder Mensch, jeder Laie, also nicht hauptberuflicher Priester, Pastor oder Seelsorger, Gott im Alltag seines Lebens dient. Die versuchen, das zusammenzukriegen. Und zur Zeit Jesu gibt es verschiedene religiöse Gruppen, die das auch versuchen, aber aussteigen. Die bilden dann so abseits der Gesellschaft eine eigene religiöse Gruppierung. Die Pharisäer bleiben in der Gesellschaft und versuchen das da. Und sie versuchen, den Menschen das zu erklären, wie das geht, und versuchen, ihnen das vorzuleben. Sind also da ganz, ganz ernsthaft. Sie geben sich Mühe, alles richtig zu machen, und lieber übertreiben sie und gehen auf Nummer sicher, als dass sie sich irgendwo nur ein Quäntchen vertun und zu wenig machen. Sie haben zur Zeit Jesu ein hohes Ansehen im Volk. Man sieht zu ihnen auf und betrachtet sie als eine Art geistliche Elite. Wer sie sieht, wer ihr Leben ansieht, der ist beeindruckt. Also das Urteil damals ist durchweg positiv. Und selbst Jesus schätzt die Pharisäer. Wir stellen nur meistens diese Szenen heraus, wo es richtig zur Sache geht. aber er nimmt sich auch Zeit für sie, er redet mit ihnen und er achtet auch das, was sie versuchen. Also das Bild eines Pharisäers damals, das Bild eines gottesfürchtigen Menschen. So ein Mensch geht nun in den Tempel, sagt Jesus in dem Gleichnis, und betet. Er sucht Kontakt mit Gott, das ist ihm wichtig. Und er sagt Gott so, was er macht, als ob Gott das nicht wüsste. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Das wird so sein. Er sagt sicher nichts Falsches. Und lebt so seinen Glauben, und das ist sicherlich in Gottes Sinne. Das ist ja nicht verkehrt. Er dankt Gott dafür. Und natürlich ist er dankbar dafür, dass er kein Räuber oder Ehebrecher ist oder Betrüger oder Zöllner, dass er keiner ist, der sich nicht um Gott schert, sondern dass sich sein ganzes Leben um Gott dreht. Er ist dankbar dafür. Und diese Art Dank gehört ganz typisch zur jüdischen Frömmigkeit. Es gibt ähnliche Formulierungen, ich lese euch mal eine vor. Wer sich in der Synagoge um das Paradies müht, statt im Theater und Zirkus um die Hölle, der soll Gott dafür danken. Der Pharisäer gilt als Vorbild, er gilt als angesehener Mann, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Kommen wir zum Zöllner. Unsere Sicht des Zöllners ist ja eher traditionell gut. Zur Zeit Jesu aber zählt er zu den Ganoven. Und das ist noch freundlich formuliert. Zöllner stehen im Dienste der römischen Besatzungsmacht und haben viel zu eng damit mit Menschen zu tun, die von diesem Gott nichts wissen wollen. Sie haben ihre eigenen Götter und auch noch mehrere, beten sogar ihren Kaiser noch als Gott an. Ein frommer Jude hat so einen Kontakt nicht. Darüber hinaus haben die Zöllner durch ihre Arbeit echt ein Problem, denn sie nehmen ihre eigenen Volksleute aus, damit sie einen finanziellen Vorteil haben. Das gehört zu diesem Beruf. Die römische Verwaltung versucht, aus den Provinzen so viel wie möglich rauszupressen, und die Zöllner waren so ein Werkzeug dieses Systems. Und je mehr sie selber aus den Leuten rauspressen mussten, desto mehr blieb natürlich für sie übrig. Ein Teil davon konnten sie halt selber behalten, den anderen mussten sie abgeben. So, das Ganze dient dazu oder führte dazu, dass Zöllner zur Zeit Jesu vom jüdischen Volk verachtet war. Sünder, Zöllner, Räuber, Ehebrecher, alles eins. Geht gar nicht. Schlimmer geht es gar nicht. Unbeliebt, verhasst, von Gott verstoßen. Im Gleichnis, das Jesus erzählt, macht sich jetzt auch so ein Zöllner auf den Weg. Und ja, er traut sich kaum in den Tempel zu gehen und dort zu beten. Er steht abseits, weil er weiß, so ganz richtig ist das alles nicht mit mir. Und er hat auch nur ein kurzes Gebet zu sprechen. Er macht nicht viele Worte. Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Er macht sich da nichts vor. Sein schlechtes Gewissen, das er hat, hat er zu Recht. Und das weiß er. Und das einzige Gebet, das er überhaupt nur sprechen kann, ist die Bitte um Gnade. Wobei, eigentlich ist diese Bitte aussichtslos. Versöhnung mit Gott gibt es eigentlich nur damals für denjenigen, der sich auch mit dem, den er geschädigt hat, versöhnen kann. Das kann der Zöllner aber nicht, weil er gar nicht weiß, wen er alles geschädigt hat. Das schreibt er sich ja nicht auf. Die Liste war lang, er hat keine Chance. Und eigentlich müsste er auch seinen Beruf aufgeben, um nicht weiter Menschen zu schädigen, wenn er mit Gott ins Reine kommen will. In diesem Gleichnis werden viele Urteile gefällt. Das logische Urteil der Zuhörer Jesu, der Pharisäer ist ein frommer Mensch nach dem Herzen Gottes, der Zöllner ist ein verabscheuungswürdiger Sünder in den Augen Gottes. Ganz klare Sache. Schauen wir mal kurz zu dem Pharisäer. Da fällt auch Urteile, und zwar gleich, zwei Stück. Einmal über sich selbst. Und sein Urteil über sich selbst lautet, ja, das ist in Ordnung. Ich bin vor Gott so in Ordnung, ich stehe gut da, und er führt sich nochmal vor Augen und Gott, was er so alles erreicht hat. Er ist gläubig, er ist gerecht, er hat sich das alles so erarbeitet, ist stolz auf seine Leistung. Er ist zufrieden mit sich selbst und mit seiner Welt. Der Pharisäer urteilt aber nicht nur über sich selbst, sondern auch noch über den Zöllner. Und sein Urteil lautet, der Zöllner ist nicht in Ordnung vor Gott. Gott kann nicht zufrieden mit ihm sein, keine Chance. Auch der Zöllner fällt ein Urteil, und zwar über sich selbst. Sein Urteil über sich selbst lautet, ich und Gott, ich habe da keine Chance, ich bin zu gering. Und in diesen Formulierungen, die er benutzt, dass er Sünder ist, zeigt sich deutlich, dass er seine Situation schon richtig einschätzt. Er weiß, dass er Gott nichts vorweisen kann, keine guten Taten, keine guten Gedanken, keine guten Worte. Er ist erbarmungswürdig. Und so bittet er Gott ja auch um Erbarmen. Aber das ist das einzige Urteil, das der Zöllner fällt. Er fällt kein Urteil über den Pharisäer. Er denkt gar nicht über ihn nach. Er hat den Blick auf Gott gerichtet und seine Gedanken und das, was ihn beschäftigt. Jetzt gibt es noch mehr Urteile. Jesus fällt ein Urteil. Deshalb erzählt er ja dieses Gleichnis, um deutlich zu machen, was ihm da wichtig ist. Sein Urteil lautet in Vers 14, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Dieses Urteil muss in den Ohren seiner Zeitgenossen völlig abwegig geklungen haben. Der Gottlose soll als Gerechter gelten und der Gerechte womöglich als gottlos. Unerhört, das geht nicht. Wir haben uns schon so daran gewöhnt, dass wir diese Empörung kaum noch nachempfinden können. Allerdings, wenn die Zeitgenossen Jesu sich auf Jesus einlassen wollen, auf seine Gedanken, auf seine Rede von Gott, wenn sie ihm da folgen wollen, dann bleibt ihnen eigentlich nichts anderes übrig, als dieses sicher geglaubte Urteil, das sie haben, zu ändern. Sie müssen neue gedankliche und geistliche Wege gehen. Und ich möchte uns gern zwei dieser neuen Gedanken ein bisschen genauer nochmal nahebringen. Der erste neue Gedanke lautet, niemand kann sich seine Stellung vor Gott erarbeiten. Gott bescheinigt ja, oder Jesus bescheinigt, dass Gott ausgerechnet dem Söllner Rechtschaffenheit zuspricht. Der Pharisäer beruft sich auf das Gesetz, er hält sich an die Gebote sogar mehr noch als nötig. Aber nicht das Gesetz hat das letzte Wort, nicht das Gesetz ist die maßgebliche Instanz für Jesus, sondern er verweist an die Gnade Gottes. Er verweist an diese Gnade, die Jesus den Weg ans Kreuz hat gehen lassen. Eine Gnade, die jeder Mensch nötig hat. Gott spricht den gerecht, der sich selber nicht gerecht spricht. Paradox. Und Jesus setzt alles auf eine Karte, auf die Gnade und richtet sich ja auch in seinem Leben als Mensch auf der Erde genau nach diesem Prinzip. Sonst könnte er sich gar nicht mit Sündern, mit Zöllnern zusammentun. Sein Prinzip ist die Gnade. Deshalb kann er Tischgemeinschaft haben mit Zöllnern, hat keine Angst, dass er sich mit Sünde ansteckt. Deshalb kann er Kontakt zu Ausgestoßenen haben, zu Kranken. Deshalb kümmert er sich um Menschen, die sonst kaum noch jemand anguckt. Der Pharisäer schlägt letztendlich diese Gnade aus, die Jesus hier anbietet. Denn wenn sie nicht für alle gilt, was kann das für eine Gnade sein? Es ist das Prinzip der Gnade, dass wir sie geschenkt bekommen und weder verdienen noch erarbeiten können. Und damit sind wir schon auch bei uns. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen dieses Geschenk der Gnade Gottes. Wir brauchen das Geschenk der Vergebung, für die Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und es gibt keinen Menschen, der sie mehr braucht und niemanden, der sie weniger braucht. Wir brauchen sie alle gleich doll. Paulus formuliert das im Römerbrief in Römer 3, Vers 23 so, es ist kein Unterschied. Wir sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Das war für die Juden damals schwer zu hören, weil sie waren doch irgendwie gerechtfertigt, schon dadurch, dass sie erwählt sind. Und Paulus sagt, nee, keiner. Alle brauchen Gott genauso, genau gleich. Und wenn, ich bin jetzt mal wieder bei uns, und wenn wir noch so oft zum Gottesdienst gehen, treu, selbst wenn es warm ist heute, oh, heute geht es ja noch, wenn wir in vielen Arbeitsbereichen uns engagieren, wenn wir niemanden ernsthaft schädigen, wenn wir die meisten Menschen so einigermaßen respektieren, außer denen, wo sie alle ein Problem haben, wenn wir Zeit mit Gott haben, wenn wir für gute Zwecke spenden, wenn wir denken, es muss doch bei Gott irgendwie zählen, dass ich mich um ein anständiges Leben bemühe, dass ich versuche, Frieden zu halten. Eigentlich müsste Gott doch irgendwie schon zufrieden mit mir sein. Wir sind und wir bleiben angewiesen darauf, dass Gott uns in seiner Gnade annimmt. Wir bleiben auf ihn angewiesen. Wir sind nie nicht angewiesen auf Gott. Und wir alle können nur mit leeren Händen vor Gott stehen. Das Gute an leeren Händen ist, dass wir uns beschenken lassen können von Gott mit dem, was er zu geben hat. Seine Liebe, seine Zuwendung, seine Vergebung, seine Kraft, seinen Heiligen Geist. Aber wir können nichts dazu tun, dass wir vor Gott gut dastehen. Das ist Gnade. Der erste neue Gedanke. Niemand kann sich seine Stellung vor Gott erarbeiten. Der zweite neue Gedanke. Ich muss nicht über andere urteilen. Problematisch wird es für den Pharisäer ja eigentlich erst da, wo er seinen Blick von Gott abwendet und sich zu dem Zöllner wendet. Er verliert damit den Blick auf Gott und das Gleichgewicht. Er sieht einen anderen Menschen und vergleicht sich auf einer völlig falschen Ebene. Wie er im Vergleich zu einem anderen Menschen abschneidet, das ist irrelevant. Das ist unwichtig. Was Gott denkt, der Vergleich nach oben, der zählt. Liebe Gemeinde, damit bin ich auch wieder bei uns. Andere Menschen können und sollen nicht unser Vergleichspunkt sein. Wir sollen uns nicht an ihnen messen, ob wir besser sind oder schlechter oder was auch immer. Unser Blick muss zu Gott gehen. Was sagt er über mein Leben? Ein Vergleich, würde ich zumindest sagen, ist wahrscheinlich noch nicht mal falsch. Aber ich glaube, wir können uns kaum vergleichen, ohne dass wir ein Urteil fällen. Das ist das Problem. Wir fällen Urteile. Und das sagt Jesus, das steht uns nicht zu. Wir sind nicht die, die beurteilen können oder sollen, wie es um einen anderen Menschen steht. So kann man doch nicht leben. So kann man doch nicht beten in der Öffentlichkeit. So würde ich nie rumlaufen und das würde mir im Traum nicht einfallen. Liebe Gemeinde, wir können für Menschen beten. Wenn uns auffällt, da ist vielleicht irgendwas, wo ich sage, nee, ich finde das verkehrt. Oder zumindest fragwürdig. Dann betet. Befehlt diesen Menschen Gott an. Wünscht ihm die Nähe Gottes. Vielleicht könnt ihr auch etwas tun, um ihm in die Nähe Gottes zu helfen. Aber nur weil wir denken, da stimmt was nicht, ist das nicht automatisch ein Auftrag Gottes, etwas zu tun oder ein Urteil zu fällen. Womöglich noch lautstark im Beisein anderer. Wenn wir allerdings sicher sind, dass das ein Auftrag ist, dann können wir auch einen Menschen auf etwas hinweisen, was er vielleicht mal überdenken sollte. Liebevoll, nicht abwertend. Aber wir können nicht einfach um uns schlagen und jedem sagen, was er unserer Erkenntnis nach gerade wieder falsch macht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Oder schlimmer noch, mit anderen darüber reden, was der schon wieder falsch gemacht hat. In Römer 14, Vers 5 schreibt Paulus über das Richten: Woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten. Und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihm ein Hindernis in den Weg legen und ihn zu Fall bringen könnte. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das schreibt Paulus. Das ist schön, wenn ich mich auf sowas berufen kann. Unsere Urteile haben die Tendenz, einfach viel zu oberflächlich zu sein, weil wir nicht alles sehen, weil wir gar nicht alles sehen können. Wer weiß schon, warum ein Mensch so handelt, wie er handelt? Was ihn dazu gebracht hat, so zu leben, wie er lebt. Vielleicht ist das ja schon, was er jetzt gerade tut, in Gottes Augen schon der größte Schritt seines Lebens. Unsere Urteile haben die Tendenz, überheblich zu sein. Es ist ja auch schön, wenn man sich gut fühlt und wenn man denkt, Mensch, oh, das habe ich aber schon geschafft, der andere noch nicht. Unsere Urteile sind auch oft vorschnell. Da macht einer was, das triggert irgendwas in unserem Gehirn an, in Dingen, die wir erlebt haben. Wir werden an einen Menschen erinnert, den wir schon immer schwierig fanden und sofort Urteil. Verurteilen wir einen Menschen, dann zeigen wir, dass wir die Gnade Gottes letztendlich nicht verstanden haben. Und letztendlich richten wir uns damit gleich mit. Unsere Urteile sind, Gottlob, nicht das letzte Wort zum Leben eines Menschen. Es ist Gott, der das letzte und vor allem das entscheidende Wort über einen Menschen spricht. Für mich hat das zwei Konsequenzen. Nämlich zu verstehen, dass ich auf die Gnade Gottes angewiesen, auch wenn ich noch so fromm bin und viele wichtige Dinge tue, in der Gemeinde oder woanders. Ich werde Gottes Gnade nie nicht brauchen. Oder positiv ausgedrückt, ich werde sie immer brauchen. Ich bin immer angewiesen auf sie. Und ich muss Gott nicht demonstrieren, was für ein toller Mensch ich bin, damit ich diese Gnade erleben kann. Ich kann ehrlich sein vor Gott. Ich kann in seiner Gegenwart Mensch sein, so wie ich Mensch bin im Moment. Nicht, wie ich gern sein würde, so unperfekt, mit meinen Schwächen, mit meinen Grenzen, mit Fehlern, die ich immer wieder tue. Ich muss in Gottes Gegenwart nicht stark sein, um seine Gnade zu verdienen. Ich kann in meiner Schwäche ihm begegnen. Und ich glaube, dass es manchmal da besondere Gottesbegegnungen gibt in diesen Schwächezeiten. Ich erfahre darin, dass Gott mich als sein Kind angenommen hat, selbst wenn mir manches nicht gelingt. Das macht mich irgendwie gelassen. Die andere Konsequenz ist, ich kann einen Menschen gelassen Mensch sein lassen. Ich kann entspannt einen Menschen lassen, wie er ist, abgesehen davon, dass ich ihn sowieso nicht ändern kann. Leute von euch, die das mal probiert haben, werden das merken, dass man einen Menschen nicht ändern kann. Man kann ihn so lange nerven, bis er ein Verhalten ändert. Aber wenn man da mal weg ist, ist ja alles wieder da. Und selbst wenn mir manches komisch vorkommt, ich kann mit meinem Gott darüber reden, über diesen Menschen. Das ist die richtige Adresse. Und ich muss ihn nicht herabwürdigen. Ich kann ihm zugestehen, dass er auch sein Tempo hat und dass er auch Mensch sein darf, so wie ich. Gott hält das aus. Und ich glaube, wir dürfen lernen, das auch auszuhalten. Es gibt zwei Linien in unserem Leben. Die vertikale Linie, das bezeichne ich mal so als die Beziehung zu Gott, nach oben. Und die horizontale Linie, die Beziehung zu den anderen Menschen. Es ist heilsam, wenn wir diese beiden Linien in der richtigen Ordnung haben. Nicht die horizontale Linie bestimmt die vertikale, sondern die vertikale Linie bestimmt die horizontale. Das heißt, nicht mein Umgang mit den Menschen bestimmt meine Beziehung zu Gott, sondern meine Beziehung zu Gott bestimmt die Beziehung zu den Menschen. Das ist die richtige Ordnung. Ich schließe mit einigen Versen aus dem Epheserbrief, die dieses Erbarmen, diese Gnade Gottes für mich nochmal so besonders deutlich formulieren. Epheser Kapitel 2 ab Vers 4. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das heißt, dass die vertikale Linie die horizontale bestimmt. Das, wie Gott uns prägt, was wir in Gottes Begegnungen erleben, soll sich auswirken in die Beziehung zu anderen Menschen. Gott segne uns dazu. Amen.